darf euch alle recht herzlich auch begrüßen von meiner Seite. Wie wir auch schon gehört haben, ist es wirklich ein Privileg, dass wir uns treffen dürfen, trotz Corona. Viele Kirchen, habe ich mitbekommen, machen nur noch Online-Gottesdienste oder nur noch eine ganz geringe Teilnehmerzahl. Aber lasst uns dem Herrn dankbar sein, dass wir trotzdem in sein Haus kommen dürfen, dass wir trotzdem uns versammeln dürfen als Gläubige, als Christen. Und es ist egal, ob wir mit Abstand hierher kommen und Masken herkommen, wenn wir im Herzen vereint sind, wenn wir wirklich eins sind und erwarten, dass er hierher kommt mit seiner Gegenwart, dann wird er kommen. Wenn wir es wirklich glauben von ganzem Herzen, dann kann er diesen Ort berühren und kann uns berühren. Lasst uns nicht die Hoffnung verlieren, lasst uns in dieser Zeit auf Jesus schauen. In Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und egal, ob Corona schlimmer wird, wir wissen es nicht, wie es sich entwickeln wird. Ich weiß es auch nicht, aber eins weiß ich, dass Jesus mit uns ist. Wenn wir nach ihm benannt sind, wenn wir wirklich Nachfolger von ihm sind, hat er verheißen, dass er mit uns sein wird bis ans Ende der Welt. Ich habe heute Morgen die Ehre, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich möchte über ein Thema sprechen, das mich die letzte Woche ziemlich berührt hat und das mich ziemlich zum Nachdenken gebracht hat. Gott hat mir dieses Thema wirklich aufs Herz gelegt, schon einen längeren Zeitraum. Und ich möchte gerne eine Bibelstelle aus dem Römerbrief anschauen. Dieser Brief wurde ungefähr 57 nach Christus geschrieben und ist von Paulus an die Christen, an die Gläubigen in der Stadt Rom adressiert worden. Und jedes Mal, wenn ich diesen Brief neu lese, berührt mich dieser Brief so sehr. Und ich ermutige uns, dass wir zu Hause, wenn wir Andachten haben, dass wir Zeit in der Bibel verbringen, dass wir auch Zeit verbringen, die Briefe zu lesen, das Alte Testament, das Neue Testament zu lesen. Weil das ist unsere Nahrung, das ist unser Brot, was uns täglich auch Leben gibt. Und ich möchte aus Römer 13 die Verse 11 bis 14 lesen. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und pflegt das Fleisch bis zur Erregung von und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wir sehen hier, dass Paulus an die gläubigen Christen in Rom schreibt. Paulus schreibt nicht an irgendwelche Ungläubigen, sondern Paulus adressiert diesen Brief an die Christen, an die gläubigen Christen, die in der Gemeinde in Rom waren. Christen, die vielleicht schon einen längeren Zeitraum gläubig waren. Und wenn wir diese Verse anschauen, ermutigt Paulus oder ermahnt Paulus hier die Gläubigen, dass die Zeit gekommen ist, dass sie aufwachen sollen vom Schlaf, dass die Zeit gekommen ist, dass die Stunde gekommen ist, weil ihre Rettung nahe ist. Er mahnt die Gläubigen dazu, den Lebenswandel der Sünde und der Finsternis hinter sich zu lassen und den Lebenswandel der Heiligkeit und des Lichtes zu gehen. Und ich glaube, diese Stelle spricht auch heute noch zu uns als Gläubige. Ich glaube, dass auch heute Gott noch sein Werk in unserem Herzen vollbringen möchte. Ich glaube wirklich, dass Gott auch heute unsere Herzen neu erwecken möchte, dass auch Gott heute jeden Einzelnen von uns neu berühren möchte, verändern möchte und hinziehen möchte, näher an sein Herz. Der erste Punkt, den ich anschauen möchte, ist wirklich, es ist Zeit, vom Schlaf aufzuwachen. In der Bibelstelle sehen wir, dass Paulus die Gläubigen aufmerksam macht, die Zeit zu erkennen. Paulus gibt den Gläubigen das Bewusstsein, dass die Wiederkunft des Herrn sehr nahe ist. Er vergleicht es mit diesem Bild, dass die Nacht kurz vor dem Ende ist und der Tag anbricht, dass das Helle kommt, dass das Licht kommt. Und deshalb ermahnt er die Gläubigen, ein aufrechtes Leben zu führen, in Heiligkeit und in Licht. Und ich habe mich die Frage gestellt, diese Gläubigen, die haben damals auf sein Kommen gewartet, die waren bereit, die haben gesagt, wir sind bereit, dass Jesus wiederkommt. Paulus wollte, dass die Gläubigen bereit sind, wenn er wiederkommt, dass die Gläubigen bereit sind und anständig leben, wenn er wiederkommt. Und wenn wir uns vorstellen, dass dieser Brief vor über 1900 Jahren geschrieben wurde und die Zeit dort nah war von seiner Wiederkunft, wie viel mehr ist die Zeit heute nah, dass er zurückkommt? Wir leben fast 2000 Jahre, nachdem dieser Brief geschrieben wurde. Ich bin gerade mal 20 Jahre und 2000 Jahre sind, wenn ich mir das vorstelle, extrem viel. Und ich möchte uns auch dazu ermutigen, dass wir die Zeit erkennen. Ich möchte es auch, dass wir uns bewusst sein, dass wir nah an der Wiederkunft, dass wir nah am Tag des Herrn sind. Wir sind näher, als die Christen es damals schon waren. Wir müssen erkennen, in was für einer Zeit wir leben. Uns muss es bewusst sein, dass wir es erkennen. Viele Leute, mit denen ich auch spreche oder auch bei der Arbeit oder selbst auch Christen, die sagen, oh, diese Zeit gerade, ich will einfach nur, dass der Impfstoff kommt und dass ich zurückgehen kann ins alte Leben und alles. Und ich muss diesen Leuten auch ehrlich sagen, ich glaube, dass die Zeit nicht besser wird. Ich glaube, dass die Zeit noch schlimmer wird, als sie jetzt ist. Denn lasst mich euch eins sagen, bevor das Licht kommt, ist es in der Nacht am dunkelsten. Bevor Jesus wiederkommt, wird es am dunkelsten sein in der Nacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Christen, dass wir, die wir Gläubige sind, mit diesem Bewusstsein leben, dass er bald wiederkommt. Und ein Pastor hat mal gesagt in einer Predigt, abends, wenn du im Bett liegst, musst du dir oder sollst du dir die Frage stellen, was wäre, wenn heute Jesus wiederkommt? Was wäre, wenn er heute Nacht wiederkommen würde, bevor ich einschlafe? Wäre ich bereit? Bin ich bereit? Bin ich ein Gläubiger, der geistlich wach ist, der im Licht lebt? Oder bin ich ein Gläubiger, der eingeschlafen ist vielleicht, der in der Finsternis lebt, der in diesem Schlaf lebt, der geistlich eingeschlafen ist? Wir müssen uns diese Frage stellen. Wenn wir weiterlesen, ruft Paulus die Gläubigen dazu auf, aus dem Schlaf aufzuwachen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das waren doch gläubige Christen, das waren nicht irgendwelche Menschen. Das waren nicht irgendwelche Leute, die nichts von Gott wussten, die gesagt haben, das ist mir alles neu, das ist mir alles fremd, sondern es waren Menschen, die von Jesus gehört haben. Das waren Menschen, die Jesus wahrscheinlich in ihrem Leben angenommen haben, die bestimmt in die Versammlungen gegangen sind, in die Hausgemeinden gegangen sind, die gebetet haben mit den Leuten, die Lieder gesungen haben. Aber trotzdem schreibt Paulus gerade an diese Gläubigen, es ist Zeit aufzuwachen. Paulus verwendet dieses Bild vom Schlafen. Und es ist nicht dieses Schlafen, was wir als körperliches Schlafen bezeichnen, sondern es ist dieses Schlafen bezogen auf den geistlichen Zustand, bezogen auf den geistlichen Zustand des Herzens. Er verwendet dieses Bild von diesem Schlafen oder Eingeschlafensein in Bezug auf unser Herz, in Bezug auf unseren geistlichen Zustand. Und er spricht dort zu den Gläubigen, die geistlich eingeschlafen sind. Und als ich über diese Stelle gebetet und nachgedacht habe, ist es mir bewusst geworden, dass es genauso heute auch noch Gläubige gibt, die geistlich eingeschlafen sind. Wisst ihr, man kann in die Gemeinde kommen, man kann die schönen Lieder mitsingen, sogar die schönsten Gebete sprechen, wenn alle sie hören. Man kann alles mitmachen, aber das Herz kann trotzdem eingeschlafen sein und nicht mit dabei sein. Man kann bei allem dabei sein und alles mitmachen. Wir können die schönsten Lieder singen, wir können alles mitmachen, was christlich oder was gut scheint. Aber wenn wir geistlich, wenn wir unser Herz anschauen, kann es geistlich eingeschlafen sein. Kann es geistlich nicht mehr lebendig sein. Ich möchte uns heute die Frage stellen. Jeder kann sich diese Frage persönlich beantworten. Die hier sind, auch ich und auch die per Livestream zuschauen. Wenn du auf dein Herz und wenn du auf deinen geistlichen Zustand schaust, Bist du ein Gläubiger, der lebendig ist in seiner Beziehung zu Gott? Bist du ein Gläubiger, der lebendig ist, der diese persönliche Beziehung zu Gott hat, der Leben hat, weil er eine Beziehung mit dem hat, der Leben gibt? Oder bist du ein Gläubiger, der von Jesus gehört hat, der vielleicht in die Gemeinde kommt und zu allem Ja und Amen sagt und sich freut, aber tief in seinem Herzen, tief in seiner persönlichen Beziehung zu Gott, eingeschlafen ist? Ich möchte uns die Frage stellen, wachsen wir geistlich? Sind wir dem Herrn näher, als wir es am Anfang waren? Es geht entweder, wachsen wir, oder wir gehen zurück, wir können nicht stehen bleiben. Kennen wir seine Stimme? Kennen wir sein Herz? Suchen wir ihn? Ist er alles für uns? Ist er das Wichtigste in unserem Leben? Wie ist unsere persönliche Beziehung zu ihm? Lasst uns ehrlich sein zu uns selber. Lasst uns ehrlich sein und unsere Herzen selber prüfen. Es bringt nichts, wenn wir uns selber betrügen. Es bringt nichts, wenn wir von außen hin vielleicht alles sagen, ja, mir geht's gut, ich bin richtig fest und alles. Wir müssen eines Tages vor Jesus stehen. Wir müssen nicht vor Menschen stehen, sondern wir müssen vor dem Herrn der Herren stehen. Und er sieht unser Herz. Wenn es bei den früheren Gläubigen dazu gekommen ist, die so nahe waren, wo Jesus gewirkt hat, dass Gläubige einschlafen, dann kann es auch sein, dass heutzutage manche Christen oder einige Christen müde werden und geistlich erschöpft sind und einschlafen. Wisst ihr, es kann so schnell gehen, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Es kann so schnell gehen, müde zu werden und Gott zu vernachlässigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir geistlich wach sind, dass wir geistlich lebendig sind. Es ist wichtig, dass unsere Herzen erweckt sind. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, wo wir uns auch nicht mehr so oft treffen können, wo wir uns nicht mehr vielleicht täglich treffen oder zu den ganzen Hauskreisen treffen können, lasst mich euch eins sagen, in dieser Zeit zeigt sich wirklich, was in unserem Herzen ist. Dann zeigt sich wirklich, wie ist meine Beziehung, wie ist mein Herzenszustand zu Gott. Wir können nicht mehr in die Gemeinde kommen, und wo die ganze Menschenmasse ist, und wir können uns schön verstecken und alles ist gut und Lächeln aufsetzen. Nein, in dieser Zeit kommt es drauf an, was in unserem Herzen ist. Ich möchte eine kurze Geschichte anschauen. Wir alle kennen die Geschichte, als Jesus, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, ist er in den Garten Gethsemane gegangen und hat gebetet. Jesus hat Petrus, Johannes und Jakobus mitgenommen und sie aufgefordert, wach zu bleiben und zu beten. Und Jesus ist weitergegangen, ein Stück weitergelaufen und hat alleine gebetet. Er ist zurückgekommen und hat seine Jünger schlafend aufgefunden. Er hat sie aufgeregt, hat gesagt, bleibt wachsam und betet. Und wieder ist Jesus, ein Steinwurf steht geschrieben, weggegangen und hat gebetet, alleine für sich. Er kommt ein zweites Mal zurück und wieder sind seine Jünger eingeschlafen. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 46. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wir wissen, dass die Jünger dort körperlich eingeschlafen sind. Wir wissen, dass sie müde waren. Da steht, dass sie müde waren, weil es tief in der Nacht war. Aber sinnbildlich kann man es auch auf den geistlichen Zustand beziehen. Wenn wir eingeschlafen sind, wenn wir nicht mehr wachen und beten, wenn wir nicht lebendig sind, dann kann der Feind uns einfach angreifen. Das ist einfach für den Feind. Das ist das Beste für den Feind, wenn wir denken, wir machen alles richtig, aber wir leben an dem Ziel eigentlich vorbei. An dem Ort möchte uns doch der Feind haben. Wir kommen in die Gemeinde, wir hören die Predigten, wir hören alles. Aber wir sind nicht wach. Wir sind nicht lebendig. Wir sind nicht aufgewacht. Und der zweite Punkt, den ich anschauen möchte, was bedeutet es, aufzuwachen? Und wenn wir das griechische Wort im Urtext anschauen, was verwendet wird für aufwachen, wird es übersetzt, aus dem Schlaf des Todes zu erwecken oder die Toten zum Leben zu erwecken. Dieses Wort, was für aufwachen verwendet wird. Wird in mehreren Stellen in den Evangelien verwendet, als Jesus seinen Tod und seine Auferstehung wieder verwendet. Oder wieder beziehungsweise wenn er sagt, dass er sterben wird und wieder aufstehen wird, wird genau das gleiche griechische Wort dort verwendet. Die Toten zum Leben zu erwecken. Und dieses Aufwachen, was Paulus hier schreibt, dieses Aufwachen, das ist nicht etwas Äußerliches, das ist nicht irgendetwas, was äußerlich ist, sondern dieses Erwecken, dieses Aufwachen fängt in unseren Herzen an. Dieses Aufwachen, von was Paulus hier schreibt, beginnt im Herzen der Gläubigen. Durch die ganze Bibel sehen wir, dass es Gott immer um das Herz der Menschen ging. Gott war es immer wichtig, das Herz der Menschen zu kennen. Ihm ging es darum, die Absichten des Herzens zu kennen. Der Psalmist David sagt, erforsche mein Herz und prüfe, ob ich auf dem richtigen Wege wandle. Gott guckt auf das Herz der Menschen, Gott guckt auf unsere Herzen. Gott hat immer auf das Herz der Menschen geschaut. Warum? Weil in diesem Herzen ist dort, wo wir eigentlich Leben haben. Aus diesem Herzen heraus kommt es, wo wir Leben haben. Aus diesem Herzen heraus ist, wo wir Entscheidungen treffen. Und aufzuwachen bedeutet wirklich, sein Herz erwecken zu lassen. Sein Herz geistlich und zu echtem Leben zu erwecken. Und mir ist dieser Punkt sehr wichtig geworden. Und auch für mich persönlich. Weil ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass Gott unsere Herzen neu erwecken möchte. Wisst ihr, wir haben als Gemeinde, ich weiß gar nicht, wie viele Verheißungen schon bekommen, dass wir Erweckung erleben werden, dass wir sehen werden, wie Gläubige erweckt werden, dass wir sehen werden, wie Ungläubige gerettet werden, wie diese Gemeinde voll sein wird und Errettung erleben wird. Aber lasst mich euch eins sagen, diese Erweckung muss als allererstes in unserem Herzen passieren. Wenn die Herzen der Christen, wenn die Herzen der Gläubigen nicht erweckt sind, wie sollen dann verlorenen Menschen Erweckung erleben, die nichts von Gott wissen? Wie sollen diese Menschen Erweckung erleben? Wie sollen diese Menschen die gute Botschaft hören, wenn wir, die Christen, nicht erweckt sind? Gott möchte nicht nur ein Teil von unserem Herzen erwecken. Gott möchte unser ganzes Herz erwecken. Er möchte unser ganzes Leben erwecken. Er möchte nicht nur einen Teil deines Herzens neu machen oder einen Teil deines Lebens neu machen, sondern er möchte dein ganzes Herz haben. Und diese Sache ist etwas Persönliches zwischen dir und Gott. Es ist etwas Persönliches. Diese Entscheidung kann kein anderer für dich treffen. Diese Entscheidung ist nur zwischen dir und Gott alleine. Und ich weiß, dass es gerade schwere Zeiten sind. Ich weiß, dass es vielleicht so wie diese Traurigkeit oder dieses Gefühl kommt, so, oh, wie wird alles sein? Aber lasst uns doch das Positive in dieser Zeit sehen. Gott möchte etwas tun. Ich glaube, Gott möchte, dass die Menschen anfangen aufzuwachen. Er möchte wirklich, dass Menschen sich bekehren. Aber nur wenn Nöte kommen, dann fangen die Menschen an zu schreien zu Gott. Gott möchte wirklich etwas tun. In deinem Herzen, in meinem Herzen, in dieser Gemeinde, in unserer Familie. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Zeit nutzen. Gestern ist vergangen, nur heute ist uns sicher. Morgen ist uns nicht sicher. Keiner weiß, ob wir morgen leben werden. Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, denn der heutige Tag allein hat Sorgen für sich genug. Und es ist nicht garantiert, dass wir den nächsten Tag überhaupt miterleben. Lasst uns diese Zeit, in der wir jetzt leben, nutzen. Lasst uns wirklich unsere Herzen Gott ganz hingeben. Lasst uns erweckt werden. Gott möchte das tun. Gott hat es verheißen. Aber unsere Aufgabe ist es, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hier ist mein Herz. Ich möchte nicht nur irgendein Stück von meinem Herzen geben, ich möchte dir mein ganzes Herz geben. Ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Und das Gute ist, dass Gott unsere Gebete hört, dass Gott sieht, wenn wir es aufrichtig meinen. So wie Hansi auch gesagt hat, dass Gott sieht, wie wir es meinen. Deshalb lasst uns nicht mit Gott spielen. Lasst uns entweder ernsthaft sein oder es lassen. Aber wenn wir ihm unser Herz geben, dann wird er uns ein neues Herz geben. Wir kennen, oder die meisten kennen diese Bibelstelle in Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Und ich liebe diese Stelle so sehr. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist eine Verheißung Gottes für seine Kinder. Das ist eine Verheißung Gottes für die Gläubigen. Auch noch, das gilt auch noch für uns. Und wir lesen hier, dass Gott diese Verheißung gibt, dass er ein neues Herz geben wird, dass er dieses steinerne Herz aus dem Volk herausnehmen wird und ihr ein fleischernes Herz geben wird. Wisst ihr, wenn wir unsere Herzen heute anschauen, haben wir fleischerne Herzen, haben wir lebendige Herzen, haben wir Herzen, das Leben in sich hat. Fleischerne Herzen sind Herzen, was repräsentiert Leben. Aber ein steinernes Herz, das ist kalt, da ist kein Leben drinne. Das ist vielleicht abgehärtet. Das ist vielleicht ein eingeschlafenes Herz geworden. Wenn wir ihm unser Herz geben, dann möchte er das alte Herz neu erwecken und uns ein neues Herz geben. Ein Herz, das er formen kann. Ein Herz, das nach seinem Herzen geformt ist. Weiter lesen wir, dass er seinen Geist in das Innere legen möchte. Wenn ich heute Morgen fragen würde, wer wünscht sich eine neue Begegnung, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Ich glaube, jeder Einzelne von uns wünscht sich das so sehr. Aber wenn wir hart geworden sind, wenn wir vielleicht eingeschlafen sind gegenüber Gott, wie können wir dann erwarten, wenn wir diese Zeit mit ihm ignorieren, wenn wir nicht das aufrichtig meinen mit ihm, wie wollen wir erwarten, dass Gottes Geist in uns kommen wird? Er hat gesagt, er lebt, er kommt in heilige Tempel, in ihm wohlgefällige Gefäße, wo er sich wohlfühlt, wo er der Herr ist, nicht wo wir selber unser Herr sind über unser Leben, über unser Herz, sondern wo er dieses Leben neu beleben kann. Und er ist bereit zu geben. Er ist bereit zu geben. In Lukas 11, die Verse 11 bis 13, steht, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm anstatt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die bitten? Er ist der gute Vater im Himmel. Er ist unser guter Vater im Himmel. Er möchte das Beste für uns. Er möchte uns nur das Beste geben. Er möchte uns nur Leben geben. Aber wir müssen bitten darum. Wir müssen vor ihn kommen. Lasst uns diese Zeit ernst nehmen. Lasst uns wirklich unsere Herzen ihm neu hingeben. Und weiter lesen wir, dass wenn er uns ein neues Herz gibt, dass er seine Rechtsbestimmungen in unsere Herzen reinschreiben wird. In Jeremia 31, Vers 33 spricht Gott, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Die alten Gesetze, die alten Gebote wurden auf Steintafeln geschrieben. Wir wissen, wo Mose sie zweimal hatte, sie empfangen auf Steintafeln. Aber in dem neuen Bund, in unserer Zeit, möchte Gott seine Gesetze in unser Herz schreiben. Er möchte seine Gesetze nicht nur auf irgendwelche formellen Sachen haben, nicht nur als irgendwie so ein Katalog, das darf ich heute nicht machen, das darf ich nicht machen, sondern er möchte, dass das in unserem Herzen geschrieben ist, weil es ihm um das Herz geht. Gott wünscht sich, dass wir diese Gesetze in unseren Herzen tragen, dass es drinnen steht. Weil wie ich vorher gesagt habe, aus dem Herzen heraus kommen die Entscheidungen, aus dem Herzen heraus kommt das Leben. Und er möchte, dass die Gesetze in unserem Herzen niedergeschrieben sind. Die Gesetze, müssen wir verstehen, entsprechen seinem Herzen. Und deshalb möchte er sie in unsere Herzen reinschreiben. Wir alle wissen, und ich möchte nicht tief darauf eingehen, was das höchste Gebot ist. Wir haben schon oft darüber gehört. Wir haben es als Jugendmotto, wir haben es als Motto. Wir alle wissen, was das höchste Gebot ist, dass wir unseren Herrn lieben sollen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Und unsere Nächsten wie uns selbst. Und Gott möchte das in unsere Herzen reinschreiben. Dass wir in erster Linie ihm gegenüber gehorsam sind. Dass wir die Zeit mit ihm verbringen. Dass wir erkennen, wie gut er es uns mit uns meint. Dass wir leben in dieser täglichen Beziehung. Dass wir seine Worte lesen. Dass wir beten, dass wir seine Stimme kennen. Gott hält für jeden Einzelnen so viel bereit. Und noch das Zweite, dass wir unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Ist es nicht so, dass wenn es um uns selber geht, wollen wir immer das Beste? Wenn es um uns selber geht, wollen wir, dass wir es schnell bekommen, dass wir es sofort bekommen. Und ich zuerst, ich zuerst, ich zuerst. Aber Jesus fordert uns darauf auf, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Und es muss in unserem Herzen sein. Gott möchte, dass wir eine Liebe für die Nächsten haben, dass wir einen Schmerz haben, dass verlorene Menschen draußen sind. Dieses Gesetz ist aus seinem Herzen entstanden, aus seinem Herzen entsprungen. Und er möchte dieses Gesetz in unser Herz schreiben. Kümmert es uns, dass Menschen verloren gehen? Trifft es uns, dass Menschen in unserer Familie vielleicht verloren sind? Wenn wir ehrlich sind in unserem Herzen, ist es in unserem Herzen, berührt es uns, trifft es uns, schmerzt es uns? Oder sagen wir einfach, naja, ich bin ja gut, ich bin sicher. Und gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, brauchen die Menschen Leute, die sie lieben, Menschen, die sie ermutigen. Und wir, wenn wir Gott bei uns haben, dann sollten wir doch die Menschen ermutigen. Wenn wir Christen nicht Licht sein sollen, wer soll sonst Licht sein? Lasst uns wirklich unsere Herzen prüfen. Wenn wir schauen auf unsere Herzen, ist mein Herz erwacht? Ist mein Herz lebendig? Ist sein Geist in mir? Spricht sein Geist zu mir? Führt er mich und leitet er mich? Jesus hat es verheißen, dass wenn der Heilige Geist auf uns kommen wird, werdet ihr Kraft empfangen. Haben wir Kraft? Und ich muss zu mir selber sagen, oftmals, wenn ich mein Leben anschaue, wir sind schwache Christen oftmals. Auch ich bin so oft ein schwacher Christ. Deswegen brauchen wir neu die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft von oben, die uns befähigt, seine Jünger zu sein. Die uns befähigt, seine Zeugen zu sein. Und der dritte Punkt, den ich anschauen möchte oder den wir weiter im Vers lesen, ist das Leben im Licht. In Römer 13, ab den Versen 12 bis 14 steht, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Paulus schreibt, dass wir die Werke der Finsternis ablegen sollen und die Waffen des Lichts anziehen sollen oder anlegen sollen. Er sagt als erstes die Werke der Finsternis ablegen und dann zieht die Waffen des Lichtes an. Wir kennen alle die Waffenrüstung. in Epheser 6. Wir alle haben das bestimmt schon oft gehört. Wir alle haben das bestimmt schon in der Kinderstunde oft gehört, in Predigten oft gehört. Aber lasst mich euch eins sagen, wenn Gott etwas in uns gestartet hat, wenn er uns aufgeweckt hat, wird der Feind versuchen, uns wieder wegzuziehen von dem, was Gott gestartet hat. Lasst mich euch eins sagen, der Feind wird alles versuchen, wenn wir im Licht leben wollen, wenn wir im Licht wandeln möchten. Er wird alles versuchen, dass wir wieder zurückgezogen werden in die Finsternis, dass wir zurückgezogen werden zum alten Leben, zum alten Ich. Deshalb müssen wir fest gewurzelt sein und die Waffen des Lichtes ergreifen. Ich möchte nur kurz lesen aus Epheser 6, die Verse 14 bis 17. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wir müssen umgürtet sein mit der Wahrheit. Wir müssen umgürtet sein, wir müssen das Wort Gottes kennen, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wie können wir dem Feind widerstehen, wenn wir die Wahrheit nicht wissen? Wenn er mit Versuchungen kommt? Wir müssen feststehen, dieser Gürtel hat die Hüfte zusammengehalten. Es war hier um die Lenden gebunden, das hat Stabilisierung gebracht. Genauso müssen wir stabil und gefestigt und gewurzelt sein im Wort Gottes. Weiter schreibt Paulus, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Unser Panzer schützt das Wichtigste, unser Herz, wenn Gott uns ein neues Herz gegeben hat, weil er uns gerecht macht, müssen wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit ergreifen, dass der Feind nicht Möglichkeiten hat, unser Herz anzurühren, dass der Feind nicht Möglichkeiten hat, in unserem Herzen Verbitterung zu schenken oder irgendetwas. Die Bereitschaft für das Zeugnis des Evangeliums, dass wir bereit sind, überall, wo wir sind, wenn wir im Licht leben, dass wir unser Licht leuchten lassen in dieser dunklen Welt. Und vor allem den Schild des Glaubens. Glaube ist so wichtig, weil gerade in diesen Zeiten versucht der Feind, die Gläubigen, die Christen, mit so viel Zweifel, mit so viel Versuchungen kaputt zu machen. Aber wir müssen mit diesem Glaubensschild antworten. Wir müssen glauben, dass Jesus uns hört. Wir müssen glauben, dass Jesus mit uns ist. Dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und den Helm des Heils, der unsere Gedanken schützt. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Weiter lesen wir, dass Paulus schreibt, dass ihr anständig wandeln sollt, wie ihr am Tag lebt und nicht in den Werken der Finsternis wandeln. Paulus nennt hier die Werke der Finsternis mit. Schlemmereien, Trinkgelagen, Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Wir können es allgemein betiteln als die ganze Sünde, mit der wir zu kämpfen haben. Vielleicht hat der eine mit Neid zu tun, vielleicht hat der andere mit Streit zu kämpfen, der andere vielleicht mit Unzucht, der andere vielleicht mit Ausschweifungen, aber das sind alles die Werke der Finsternis. Und Paulus ruft die Gläubigen dazu auf und auch uns ruft Gott heute auf, dass wir nicht diese Werke der Finsternis tun, dass wir nicht zurückgehen, dass wir anständig wandeln sollen. Das Leben in Licht, dieses anständige Leben, das bezeichnet das Leben in Reinheit vor Gott. Wir müssen verstehen, dass wir einem heiligen Gott dienen, der heilig ist und der nichts mit Sünde zu tun haben kann. In 1. Petrus 1, Vers 16 steht, es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Paulus nennt dieses Leben, das anständig ist, ein ihm heiliges, ein wohlgefälliges Leben. In Römer 12 lesen wir, das ist ein heiliger, Gott wohlgefälliger Gottesdienst, wenn wir ihm unsere Leiber darbringen, wenn wir unsere Wünsche, wenn wir dieses fleischliche Verlangen kreuzigen, wenn wir sagen, ich will das nicht tun, Gott, lass mich in Reinheit wandeln. Du machst mich rein. Jesu Blut macht uns rein, aber es ist unsere Entscheidung, ob wir da rausgehen und in die Werke der Finsternis, in die Sünde gehen oder ob wir in dieser Reinheit bleiben. Wir müssen verstehen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen verstehen, dass es nicht unsere Natur ist, zu sündigen. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir Menschen, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wenn wir die Könige früher angeguckt haben oder im Schulunterricht Bilder gesehen haben von Königen, die waren am schönsten gekleidet, glaube ich. Die hatten alles voller Gold, die hatten reine Gewänder, die kostbarsten Gewänder. Wir sind ein königliches Priestertum, das in reinen, in weißen Kleidern leben sollte, in der Beziehung zu Gott. Weil er uns berufen hat, von der Finsternis heraus zu seinem wunderbaren Licht. Und zuletzt schreibt Paulus, dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen. Interessant finde ich, dass Paulus schreibt, dass wir nicht Jesus oder Jesus Christus anziehen sollen, sondern dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen. Wenn wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen, dann bedeutet es, dass er der Herr unseres Lebens ist. Dann bedeutet es, dass ich nicht mehr für mich selber lebe, dass ich nicht mehr derselbe Herr über mein Leben bin, sondern dass er der Herr über meinem Leben ist. Es bedeutet, dass wir uns demütigen unter seinen Willen, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Jesus Christus anzudienen bedeutet, ihm immer ähnlicher zu werden. Diese Ähnlichkeit, dass wir verändert werden zu dem, wie Jesus gehandelt hat, das können wir nur aus dieser innigen Beziehung mit ihm. In Kolosser 3, die Verse 9 bis 14 steht, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr, über dies alles aber zieht die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Diese ganzen Werke, das was da gezählt wurde, finden wir auch in Galater 5 wieder, das sind die Früchte des Geistes. Und dass eine Frucht wachsen kann, dass eine Frucht sichtbar ist, dass eine Frucht sichtbar ist, muss eine Frucht erstmal anfangen zu wachsen. Und diese Früchte, dieses anständige Leben im Licht, dieses Leben mit Jesus Christus, wenn wir sagen, wir leben nach ihm, dann sollten diese Früchte auch sichtbar sein. Dann sollte Erbarmen sichtbar sein. Haben wir Erbarmen mit unseren Mitmenschen? Dann sollte Freundlichkeit mit uns sein. Demut. Sind wir demütig? Oder denken wir, ich bin eh besser als jeder andere? Langmut. Geduldig sein. Geduldig. Auf Gottes Verheißungen zu warten. Geduldig im Umgang mit den Mitmenschen. Ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das ist eine Einheit, wie Gott sie sich wünscht. Wenn wir alle in dieser innigen Beziehung leben, wenn wir unsere Herzen erneuern lassen, dann kann diese Einheit so stark sein, weil wir in Jesus gewurzelt sind, weil wir diese Beziehung zu Jesus haben und diese Früchte herauskommen aus der Beziehung, die wir zu ihm haben. Es ist vielleicht mal egal, dass du vielleicht nicht in der ersten Reihe sitzt. Es ist egal, ob du vielleicht jetzt mal länger warten musst oder irgendetwas, oder dass wir Masken anziehen müssen oder alles. Sondern dass wir als eine Einheit vor Gott kommen. In jedem Bereich sollen wir Jesus ähnlicher werden. Diese Früchte sollen sichtbar sein in unserem Leben. Wir sollten Jesus immer als unseren Fokus sehen. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12 steht. Indem ich hinschaue auf Jesus. Wenn wir hinschauen, wenn hinter uns die Finsternis ist und ich nach vorne schaue zum Licht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann werden wir hingezogen zum Licht. Jeder, der in dunklen Räumen mal war, der sucht immer den Lichtschalter, der sucht immer das Licht. Für manche vielleicht auch nicht, aber normalerweise sucht jeder nach diesem Licht. Und genauso ist es auch in unserem Herzen. Wir alle sind hingezogen zu diesem Licht. Deshalb sollten wir unseren Fokus auf Jesus richten, dem Licht der Welt. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wir wollen noch ein Lied singen. Ich möchte wirklich kurz zusammenfassen am Ende, dass wir erkennen, dass die Zeit, in der wir leben, eine besondere Zeit ist. Dass wir erkennen, dass es vorbei ist, dass wir mit Gott spielen können. Gott ist nicht ein Gott, mit dem wir spielen können, mit dem wir nach Lust und Laune leben können. Mal so, mal so, mal nehme ich es nicht so ernst, mal nehme ich es ernst. In dieser Zeit müssen wir uns wirklich Gott ganz hingeben. Und uns erwecken lassen. Wenn du dein Herz heute anschaust, sei ehrlich zu dir selber und triff eine Entscheidung heute. Diese Entscheidung ist nicht nur einmal fürs Leben, diese Entscheidung müssen wir jeden Tag aufs Neue treffen. Aber triff diese Entscheidung. Schau dein Herz an. Habe ich Leben? Habe ich wirkliches Leben? Habe ich Leben in Überfluss? Bin ich geistlich am Leben? Bin ich geistlich wach? Wachse ich geistlich? Werde ich dem Herrn immer ähnlicher? Und zu dritt, dass wir einen heiligen Lebenswandel haben sollen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Ob du vielleicht die Person bist, die sagt, ja, alles ist soweit gut. Ob du vielleicht die Person bist, sagst, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich möchte uns eins sagen, dass wir wirklich zu Gott kommen. Dass wir heute Morgen wirklich eine Entscheidung treffen als Gemeinde. Und dass wir diese Entscheidung mit nach Hause nehmen. Dass es nicht hier endet. Diese 2 Stunden, die wir uns sonntags versammeln, die sind vorbei. Aber in unserem Herzen muss es weitergehen. Ich liebe es immer, nachdem wir Gottesdienste haben. Und dann sagt Hansi immer, vernachlässigt aber nicht die Andacht zu Hause. Nur in die Gemeinde zu kommen, das rettet keinen. Dieses erweckte Herz muss zu Hause sein. Es muss jeden Tag aufs Neue sagen, ich brauche Gott. Ich will Gott, ich will seinen Geist. Ich will ihm immer ähnlicher werden. Ich will ihn anziehen, mein altes Leben weglegen. Und lasst mich euch eins sagen, wenn wir uns erwecken lassen, dann glaube ich, dass Gott Erweckung schenkt in dieser Stadt. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das von ganzem Herzen. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Menschen sterben täglich und gehen in die Hölle, die nichts von Gott gehört haben. Wir müssen uns das bewusst sein, wir müssen uns das bewusst machen, dass wenn man Jesus nicht angenommen hat, man ewiglich verloren ist. Lasst uns anfangen in unserem Herzen. Ich glaube wirklich, dass Gott in dieser Zeit jetzt etwas tun möchte. In den Herzen von jedem Einzelnen von uns. Dass wir neu erweckt werden, dass wir neu seinen Geist erleben. Dass wir Gaben des Geistes erleben. Wir haben gehört, dass es für uns vorbereitet ist als Gemeinde. Aber es muss in unserem Herzen erst anfangen, dass wir vor Gott reinleben und es erweckt lassen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch kurz beten, und wenn wir ins nächste Lied gehen, wirklich eine Entscheidung treffen. Sei ehrlich vor Gott, komm ehrlich vor Gott. In Offenbarung lesen wir auf der Offenbarung, dass er an der Herzenstür klopft. Diejenigen, die ihn einlassen, mit denen wird er Gemeinschaft haben. Öffne dein Herz heute Morgen vor Gott. Öffne dein Herz für Jesus. Ich will nicht verdient haben. die erweckt sind, Herr, dass sie Christen sind, die im Licht wandeln, Herr, die voll mit der Kraft deines Heiligen Geistes sind, die Licht sind in der finsteren Welt. Ich bete dich, dass du jedem einzelnen Herzen heute Morgen begegnest, Gott, dass wir aufhören, dieses christliche Spiel zu spielen, sondern dass wir anfangen, es ernst zu meinen, Herr. Die, die heute Morgen hier sind oder die hier per Livestream zuschauen, ich bitte dich, erwecke du das Herz. Wenn du nicht kommst, dann hat alles keinen Wert. Wenn du nicht kommst,